Breitband-Topic.
Lange galt das Internet als Heilsbringer für unsere etwas träge gewordene westliche Demokratie, bei der alles schon irgendwie läuft und das politische Engagement des Einzelnen beim Urnengang endet. Gehofft wurde auf virtuelles Regieren unter weitreichender Bürgerbeteiligung. Das Stichwort dafür ist E-Democracy. Mittlerweile fragen sich aber viele, ob konstruktives Streiten in den sozialen Medien überhaupt möglich ist.
Die Menschen verfallen aus Frustration über das politische System zwar nicht mehr in Apathie, es wird über die Politik gestritten, aber wie inhaltsreich und sinnvoll ist das Ergebnis? Es mehren sich Stimmen, die behaupten, soziale Medien behindern den sinnvollen Austausch von Meinungen, bei denen man sich gegenseitig respektiert und auch Minderheiten akzeptiert. Matthias Finger hat sich das mal genauer angeschaut.
Shitstorm, Hate Speech, Filterblase. Fotos hochladen, schnell kommentieren, liken, klick, klick, klick. Das Internet taugt nicht zum ausgewogenen politischen Diskurs. Vielmehr gefährde es die demokratische Öffentlichkeit. Das findet der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski von der City University Hongkong. Im Netz agierten wir ständig unter Zeitdruck. Es zählten nur die Klicks und nicht die Argumente. Zudem behindere unser, Achtung Fachbegriff, dualistisches Reaktionsverfahren eine tiefergehende politische Meinungsbildung.
Dass wir also liken oder nicht, und es keine Nuancen dazwischen gibt, ist ein Problem für eine Diskussion, die auch die Ambivalenzen einer Position deutlich machen will, die auch deutlich machen will, dass es Schattierungen gibt und Überlappungen und nicht nur schwarz und weiß.
Simanowski sieht das Abendland in Gefahr, wie andere vor ihm, beim Aufkommen des Fernsehens. Das schnelllebige Netz fördere weder Reflexionsfähigkeit noch nuancierte Argumentation, Grundbedingungen einer demokratischen Streitkultur. Zudem finde Kommunikation in unserer immer komplizierter werdenden Gesellschaft zunehmend über Bilder statt, also auf Snapchat, Instagram und Facebook.
Diese Visualisierung, die halte ich für gefährlich, weil eben das Rationale dabei verloren geht, das Sprachliche. Und nur in diesem Sprachlichen, in dieser Distanz, die Sprache verlangt, die uns ja auffordert, dass wir überhaupt die Situation erstmal beschreiben. Und dazu müssen wir die richtigen Wörter finden. Das heißt, wir müssen nachdenken, was wir überhaupt erleben.
Leute, die nicht reflektieren, gab es schon immer. Nur hatten die früher kein Sprachrohr. Zudem ist die digitale Kommunikation neu für uns. Entwicklungstechnisch sind wir immer noch an die persönliche Kommunikation in kleinen Gruppen angepasst.
Früher im Stammesverband bin ich im Wesentlichen auf Vertraute gestoßen und hatte mit denen per Ritualen und enger Kooperation beste Kontakte. Da hat man sich verständigen können durch mimische Kommunikation. Man lächelt sich an oder man mag sich eben nicht und geht sich aus dem Weg.
Meint der Psychologe Peter Walschburger. Den Streit im Netz müssen wir also erst noch lernen. Zum Glück sind wir Menschen anpassungsfähig. Im Internet fehlen Stimmmodulation und Gestik. Vermeintliche Anonymität verleitet zu verbaler Gewalt. Auch Deindividuation genannt. User dissoziieren sich und trennen private Person und Internetpersönlichkeit. Reihenweise entwickeln nun Medienhäuser neue Diskussionsformate, um unsere vermeintlich entgleiste Kommunikation wieder konstruktiv zu machen.
Es würde sehr viel in diesem Land besser sein, wenn wir besser streiten könnten,
behauptet Dirk von Gehlen, Leiter Social Media bei der Süddeutschen Zeitung, und veranstaltet mit Lesern ein Democracy Lab, also ein Demokratielabor.
Das Besondere dabei war, dass sie sich von ihren eigenen Meinungen lösen mussten. Sie mussten bereit sein, jemand anderen ihre eigene Meinung zu übergeben. Der hat dann als Gegenseite die Meinung zusammengefasst, mit dem Ziel, tatsächlich einen Wettstreit der Ideen hinzukriegen.
Allerdings leben heute viele im starken Bewusstsein, immer Recht zu haben. Was aber, so beschreibt es der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, oft im umgekehrten Verhältnis zur eigenen Auffassungsgabe steht. Die WDR-Jugendwelle 1 Live startet das YouTube-Format Ausgepackt und sperrt eine radikale Christin mit einer lesbischen Geschlechtsgenossin in eine Küche. Die Zeit wiederum vermittelt Gesprächspartner mit stark konträren Meinungen im Netz, bis es kracht. Oder lassen die digitalen Medien entgegen allen Prophezeiungen etwa doch sinnvolle Diskussionen zu?
Ja, und diese Frage haben wir an den Psychiater Jan Kalbitzer weitergereicht. Der hat nämlich selbst damit experimentiert, im Netz zu streiten. Vorher aber Musik.
Wie viel konstruktiver Streit ist in sozialen Netzwerken eigentlich möglich? Nicht viel möchte man meinen, wenn man die Diskussionen so verfolgt. Es geht ja immer um Hate Speech, von Emotionen und Zuspitzung. Aber vielleicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht geht es doch auch anders.
Genau, und darüber habe ich mit dem Psychiater Jan Kalbitzer gesprochen. In seinem Buch Digitale Paranoia hat er sich ja mit unserem Verhalten im Netz auseinandergesetzt. Und er hat auch in einem Selbstexperiment versucht, online gut zu streiten. Und als erstes habe ich ihn deshalb gefragt, inwieweit ihm dieser Versuch gelungen ist.
Mir ist es nie geglückt, mich mit irgendjemandem über irgendwas längerfristig zu streiten. Es gab mal kurz unfreundliche Kommentare, aber meistens wurde nicht mehr reagiert, wenn ich irgendwie in die Diskussion gehen wollte. Wobei es mir auch schwerfällt, so richtig aggressiv zu sein. Also wenn es darum geht, beleidigend zu werden, dann wird es meistens schwieriger. Aber so auf dem Niveau darunter sich zu streiten, ist mir nicht gelungen.
Was für eine Erklärung haben Sie dafür? Woran mag das gelegen haben, dass Ihnen das nicht geglückt ist?
Mein Eindruck ist, dass die Nähe und Distanz zwischen Menschen in den sozialen Medien noch nicht so ganz geklärt ist. Das heißt, wir erleben die Menschen als sehr nah. Man sitzt vor seinem Computer und sieht in seiner Timeline diese ganzen Dinge passieren, liest die Argumente. Und das kommt einem sehr nah vor, aber die Menschen sind oft sehr weit weg. Man kennt die gar nicht gut. Und reagieren sehr unterschiedlich, je nachdem, wie gut sie einen kennen. Das ist noch ziemlich unreguliert. Und ich glaube, es macht es schwierig, da einen vernünftigen Abstand zu finden und zu wissen, wie intensiv man reagieren kann. Wenn man jemandem gegenüber sitzt, dann spürt man seine Präsenz. Man sieht vieles in der Mimik und kann einschätzen, wie intensiv man darauf reagieren darf. Aber in sozialen Medien geht es dadurch öfter mal schief, dass man das nicht so gut einschätzen kann. Und dann wird man mal zu heftig und dann schämt man sich vielleicht nachher und diskutiert nicht mehr weiter und hört auf. Oder mal ist es so sanft, dass keiner auf einen reagiert, was mir eher passiert ist. Das muss ich erst noch regulieren.
Das liegt sicherlich vor allem daran, dass man sich eben nicht sieht und dass Dinge ja auch missverständlich sind, wenn sie nur geschrieben sind. Kann man das so erklären?
Ich glaube, das können wir lernen. Also wir haben unsere Kommunikation ja ständig verändert. Und wir haben auch übers Telefon gelernt, anders zu kommunizieren. Das funktioniert ja ganz gut. Ich glaube, dass wir das immer besser lernen und dass man sich zum Beispiel daran gewöhnt, dass geschriebene Nachrichten auch oft bleibend sind. Also man kann sich darauf berufen, was jemand früher gesagt hat. Das verändert die Streitkultur ja völlig. Wenn man in einem Ehestreit sagen könnte, du hast aber vor 2 Jahren schon mal das und das gesagt, das würde ja total verändern, wie man miteinander streitet. Und das gibt es in sozialen Medien schon. Man gewöhnt sich auch daran. Was für viele Menschen schwierig ist, ist, dass es permanent anwesend und nah ist. Also ein Streit hört nicht auf. Man streitet sich vielleicht mit jemandem, der eigentlich ganz weit weg ist, den man gar nicht gut kennt und nachts erscheint das trotzdem immer wieder, wenn man ein Smartphone hat oder auf dem Computer nachguckt. Und das, diese langen Verläufe, dieses Unabgeschlossene von Streitigkeiten und auch das Fehlen von Ritualen eines Streitabschlusses, dass man sich vertragen muss, weil man Zeit miteinander verbringt, das gibt es auch nicht so richtig.
Sie schreiben in Ihrem Buch Digitale Paranoia darüber, dass wir das Netz auch oft unreflektiert nutzen. Und eben sagten Sie, Sie glauben, man kann das lernen mit dem Streit. Ist das auch so ein Punkt, dass wir es einfach noch nicht lange genug nutzen, um wirklich darin versiert zu sein?
Ich finde es schwer, das voneinander abzugrenzen. Das eine ist, ich glaube, dass wir uns an das Internet gewöhnen können und neue Rituale und Kulturen dafür finden. Es gibt aber auch offenbar was Eigenständiges, was in bestimmten Kommunikationen des Internets stattfindet, also dem rein Geschriebenen. Das rein geschriebene Kommunikation für sich genommen in den sozialen Medien auch eine Veränderung schafft. Wir werden das, glaube ich, jetzt noch deutlicher sehen, wenn die virtuelle Realität kommt und wir dann andere Menschen stärker wahrnehmen können, denen dreidimensional begegnen, die sehen können, die vielleicht auch irgendwann riechen können. Das wird auch nochmal unsere Kommunikation verändern und dann wird es, glaube ich, viel mehr darum gehen, was es bedeutet, dass Menschen dauerhaft so nah präsent sein können in unserem Leben, die uns vorher gar nicht nah waren. Also jemand, der sonst irgendwie 200 Kilometer entfernt in der Kneipe gesagt hätte, der Kalbitzer spinnt, den höre ich jetzt dann sofort und kann ihn vielleicht sogar auf einmal vor mir sehen, wenn er das sagt. Das verändert ja unsere Wahrnehmung der Welt völlig.
Es gibt auch Kritiker, die sagen, so wie das Netz jetzt gebaut ist, also damit meine ich noch gar nicht das Virtuelle, sondern einfach das, wo wir uns noch nicht sehen, ist das einem Streit nicht zuträglich. Also weil Emotionen eben vordergründig nach oben gespielt werden, weil es oft auch nur um Daumen hoch, Daumen runter geht, also um Schwarz-Weiß und nicht eine differenzierte Kommunikation. Inwieweit erlauben denn die sozialen Netzwerke, so wie sie jetzt gebaut sind, wirklich eine differenzierte Auseinandersetzung, ein Abwägen?
Was wir jetzt für eine Entwicklung gerade haben, ist eher, dass es wieder so eine Fragmentierung gibt, also dass es eigene Bereiche gibt, dass sich zum Beispiel Menschen aus dem rechten Bereich in eigene soziale Netzwerke zurückziehen, wie Gab, und da miteinander diskutieren. Dass es also so war, dass das Internet erstmal Räume geschaffen hat, wo viele Menschen gleichzeitig anwesend waren, die sehr unterschiedlich waren, und es jetzt eher wieder so eine Fragmentierung gibt in eigenen Netzwerken, auch in den USA, wo rechte Gruppen verdrängt werden aus dem allgemeinen Internet und sich dann eigene Räume schaffen, wird es dann wieder so fragmentierte Räume geben. Und was das zu bedeuten hat, ist mir noch nicht so ganz klar, weil das, was wir als rechten Rand bezeichnen, ist ja relativ breit geworden. Und wir haben ja ein großes Problem auch im Umgang mit Scham im Internet, wie man mit Schamgefühl umgeht. Und wenn wir das jetzt auch noch abgrenzen in eigene soziale Medien, dann kann es sein, dass wir große Räume haben, wo Menschen miteinander diskutieren, die ganz anderer Meinung sind. Und was das für unsere Gesellschaft bedeutet, das wissen wir noch nicht. Wenn sowas früher an einem Stammtisch gesagt wurde, wo 8 Leute saßen, hat das eine andere Wirkung, als wenn jetzt plötzlich Hunderttausende miteinander darüber diskutieren in einem Raum, der aber nicht Teil der Zivilgesellschaft ist, wo man auch mitkriegt, was da passiert.
Gibt es da richtig Mechanismen, weil Sie sagten Scham, also wo Leute ganz schnell abgestempelt werden oder in eine Ecke geschoben werden, wo sie sich eigentlich gar nicht hingehörig fühlen? Gibt es da Mechanismen, wie so eine Diskussion also sehr schnell unsachlich wird?
Eine Sache, die wir wissen, ist, wenn wir unsere Umwelt als bedrohlich wahrnehmen, dass wir schneller anfangen, in Schwarz-Weiß zu unterscheiden. Und das ist in den sozialen Medien durchaus teilweise so gewesen, dass Leute sich schneller bedroht gefühlt haben und schneller unterschieden haben in Freund, Feind, Gut und Böse und Leute abgestempelt haben in Gegner. Das wird gerade aber wieder ein bisschen differenzierter, so wie ich das wahrnehme, dass nicht mehr ganz so schnell jemand abgestempelt wird, dass nicht mehr so schnell ein Shitstorm entsteht. Ich frage mich momentan manchmal, ob es nicht vielleicht so ist, dass wir einen stillen Teil der Gesellschaft haben, die sehr davon profitieren, dass die lauten, die sich gerne in den Vordergrund drängen, die auch in der Lage sind, durch ihre Extrovertiertheit eine bestimmte Form von Macht zu ergreifen, so viel mit dem Internet beschäftigt sind und in der Zeit vielleicht was ganz anderes machen.
Wir sprachen jetzt viel über Diskussionskultur im Netz, und es gibt auch Kritik daran, auch wenn Sie jetzt auch gestellt haben, dass wir da auch in einer positiven Entwicklung sind. Wie weit würden Sie sagen, ist das Netz verantwortlich für eine schwierige Diskussionskultur, und wie weit sind auch gesellschaftliche Entwicklung, ja, eine Kluft von Arm und Reich oder andere Zuspitzungen, die Individualisierung und so weiter, wie weit sind die auch zuständig dafür, dass in Diskussionskultur nicht so ist, wie wir sie uns wünschen?
Es gab schon immer ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die überhaupt nicht diskutieren konnten, weil sie das nicht viel geübt haben. Das Problem, was ich dann oft als Psychiater habe, was ich auch in der nicht-psychiatrischen Allgemeinbevölkerung öfter sehe, ist, dass wir uns angewöhnt haben, so ein Psychojargon zu nutzen, um jemanden dann gleich so ein bisschen abzustempeln als schwierig oder nicht in der Lage zu diskutieren. Diese Psychologisierung der Gesellschaft führt dann dazu, dass wir unsere Diskussionspartner dadurch diskreditieren, dass wir ihnen irgendeinen Stempel verpassen von wegen, der ist narzisstisch, das wird ja häufig vergeben im Internet, oder der ist dumm oder der ist dazu nicht in der Lage oder aufmerksamkeitsbedürftig. Dass wir viele Psychostempel benutzen, um Leute zu diskreditieren, die wir vielleicht nicht verstehen oder deren Argumente wir auch nicht teilen, quasi als Waffe. Und das Interessante daran ist auch, dass wir in dieser ganzen Diskussion das Rationale überschätzen. Wir denken immer, wir müssten das Rational lösen. Wir müssten die Sache mit den Fake News lösen, indem wir mehr nachdenken. Wir müssten objektiver diskutieren, aber das ist ja überhaupt nicht möglich. Objektivität wird ja völlig überschätzt. Emotionalität ist ja was ganz Wichtiges in der Auseinandersetzung. Einerseits ist Wut wichtig, um auch mal die Sachen zu sagen, die man denkt. Aber Emotionalität ist auch wichtig, um sich in den anderen reindenken zu können und die Argumente des anderen gut zu verstehen. Es gibt ganz interessante Studien dazu, dass wir rationale Argumente oft eigentlich nur nutzen, um das zu bestätigen, was wir intuitiv schon für richtig halten und in einer Diskussion die Oberhand zu gewinnen. Das heißt, wir versuchen möglichst gut und geschickt zu argumentieren, damit es möglichst objektiv und rational klingt, vielleicht noch mit so ein bisschen psychologischen Argumenten. Aber eigentlich wollen wir nur die Diskussion gewinnen, um uns selbst zu bestätigen. Und ich glaube, vielleicht müssen wir dieses rauere, aggressivere auch ein Stück weit aushalten, wenn wir wollen, dass alle Argumente zur Geltung kommen und auch alle Leute mit ihren verschiedenen Hintergründen dabei sein können.
Sagt der Psychiater Jan Kalbitzer, der im Großen und Ganzen doch recht hoffnungsvoll auf die Zukunft der Streitkultur im Netz schaut. Wir werden das natürlich weiter beobachten und danken für dieses Gespräch.